Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen an diesem Dienstag bei Radio Prag International. Sie hören uns über einen unserer digitalen Kanäle. Das ist beim Radio und bei Podcasts sowieso heute schon normal. Die Digitalisierung schreitet auch in anderen Bereichen schnell voran und auch in Tschechien gibt es nun den ersten digitalen Bürgermeister. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in ein paar Minuten. Danach begeben wir uns gemeinsam in Richtung Zlín. Wir haben eine kurze Reportage vorbereitet aus einem der Doppelhäuser, in denen einst die Mitarbeiter der Schuhfabriken von Tomáš Baťa wohnten. Das Gebäude kann nun nämlich besichtigt werden. Und in der zweiten Hälfte unserer heutigen Sendung geht es um ein besonderes Comic-Projekt. Bleiben Sie also dran. Durch das Programm begleitet Sie Daniela Honigmann. Und zuerst ist nun Martina Schneibergowa dran mit den Kurzmeldungen.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel war seit Montag zu Besuch in Argentinien. In Buenos Aires nahm er an einem Unternehmerforum teil. Pavel betonte in seiner Rede, dass die präzedenzlose russische Invasion in die Ukraine sowie die Lage im Nahen Osten zeigen, wie wichtig der Aufbau neuer Partnerschaften und eine Stärkung der bestehenden Beziehungen sind. Der tschechische Staatspräsident besuchte danach das Holocaust-Museum und die dortige Ausstellung, die dem tschechoslowakischen Diplomaten Wladimír Vochoč gewidmet ist. Als Konsul in Marseille stellte Vochoč während des Zweiten Weltkriegs den Juden tschechische Reisepässe aus, mit denen sie vor den Nationalsozialisten flüchten konnten. Am Montag trafen Pavel und seine Frau Eva außerdem im tschechischen Haus in Buenos Aires mit den in Argentinien lebenden Tschechen zusammen. Das tschechische Haus ist einer von 10 tschechischen und tschechoslowakischen Vereinen, die derzeit in Argentinien aktiv sind und aus dem Programm der tschechischen Regierung für die Unterstützung der im Ausland lebenden Tschechen gefördert werden. Der tschechische Außenminister Petr Maczinka hat am Dienstag die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. Gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar ehrte er das Andenken von 6 Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. In Israel ist am Dienstag der Staatsfeiertag der Yom HaShoah, der Tag des Gedenkens an die Shoah und das Heldentum. Maczinka hat auf dem Programm zu dem Treffen mit Saar, Premier Benjamin Netanyahu und Staatspräsident Yitzhak Herzog. Der tschechische Außenminister sagte vor seiner Israel-Reise am Montag, er wolle seine Unterstützung für Israel in einer schwierigen Situation zum Ausdruck bringen. Das Verteidigungsministerium hat dem Generalstab der tschechischen Armee verboten, eine Folge des Podcasts Camouflage zu senden, in der die Sprecherin der Armee ein Gespräch mit Staatspräsident Petr Pavel führte. Darüber informierte Nachrichtenserver Aktualnetz.cz am Montag. Das Interview sollte laut einer Ankündigung am 7. April veröffentlicht werden. Auf den Plattformen erschien es jedoch nach einer Intervention des Ministeriums nicht. Der Sprecher des Verteidigungsressorts Peter Peschek erklärte gegenüber Aktualnetz.cz, das Ministerium habe die Veröffentlichung des Gesprächs mit Pavel wegen Diskussionen innerhalb des Ressorts gestoppt. Die Oberbürgermeisterin von Brünn, Markéta Vaňková, hat erklärt, sie unterstütze den Sudetendeutschen Tag sowie das Festival Meeting Brno. Das sagte die Kommunalpolitikerin am Dienstag nach einer Sitzung des Stadtparlaments, auf der sich mehrere Bürger zum Sudetendeutschen Tag äußerten. Vaňková forderte zur Suche nach einer gemeinsamen Verständigung auf. Ihren Worten zufolge ist nicht wichtig, ob die Menschen Tschechisch oder Deutsch sprechen, sondern es kommt auf die konkrete Person an, wie sie sich in einem historischen Augenblick verhält. Die Oberbürgermeisterin betonte, ihr habe die Belletristik, wie beispielsweise das Buch Goethe, das deutsche Mädchen von Kateřina Tučková geholfen, die Problematik zu verstehen. Die Vertreter des Festivals Meeting Brno hatten die sudetendeutsche Nachbarin eingeladen. Dirigent Robert Kružík wird ab 2028 Musikdirektor des Prager Nationaltheaters sein. Er wird in dem Posten den jetzigen Musikdirektor Robert Jindra ablösen. Die Information wurde vom künftigen Generaldirektor des Prager Nationaltheaters Martin Glaser am Montag veröffentlicht. Glaser wird das Amt des Generaldirektors ab August 2028 bekleiden. Zuvor stellte er bereits Jiří Heřman als den künftigen künstlerischen Leiter des Opernensembles des Prager Nationaltheaters vor. Musikdirektor der Oper des Nationaltheaters und der Staatsoper in Prag zu werden, sei für ihn eine große Ehre und Verpflichtung, sagte Kružík. Der 36-jährige Künstler gehört zur jungen Generation tschechischer Dirigenten. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Mittwoch überwiegend bedeckt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad.
Das war das Aktuellste von diesem Dienstag. Danke an Martina. Wir kommen zu unserem heutigen Tagesecho. Sogar Humor wurde ihm beigebracht. Die Rede ist von Tschechiens erstem digitalen Bürgermeister. Die Gemeinde Ratiborš hat seit vergangener Woche gleich zwei Rathauschefs, einen aus Fleisch und Blut und einen per künstlicher Intelligenz geschaffenen. Mehr dazu von Till Janzer.
Rund um die Uhr beantwortet der Bürgermeister von Ratiborš in Ostmähren alle möglichen Fragen zu seiner Gemeinde, etwa jene nach der Einwohnerzahl. Im Jahr 2025 hätte Ratiborš rund 1830 Einwohner gehabt, so etwa die geduldige Antwort. Es ist der erste digitale Bürgermeister hierzulande und er steht im Infozentrum des Ortes als lebensgroßer Videobildschirm. Ohne Zögern erläutert er auch gerne Fragen zu den Veranstaltungen und Plänen der Gemeinde, dem Einsatz öffentlicher Gelder oder etwa zu Gebühren. Und man kann ihn sogar über eine eigene Telefonnummer anrufen. Der wirkliche Bürgermeister Martin Žabčík ist zufrieden mit seinem Doppelgänger und stellt diesem eine Fangfrage.
Můžeš mi říct, kam chodí starosta nejradši na oběd?
Já sám oběd nechodím jíst, ale vím, že starosta...
Er wolle wissen, wohin der Bürgermeister denn zum Mittagessen gehe. Der virtuelle Rathauschef antwortet, er selbst gehe nicht essen, doch er wisse, wo sich Bürgermeister Martin Žabčík manchmal zu Tisch setze. Die KI nennt dann den Namen eines Lokals. Der digitale Bürgermeister ist nicht nur einfach ein etwas besserer Chatbot, sondern er wurde von Experten aus Tschechien und aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Texas über 2 Jahre hinweg aufgebaut. Martin Gasta wohnt in Ratiborš und leitet auch die Firma AI Produkte aus Zlín, die das System mitentwickelt hat. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläuterte er.
Wir bemühen uns, den Bürgermeister weiter kennenzulernen und dementsprechend stellen wir dann das System ein, also welche Wörter er verwendet, welchen Humor er hat oder ob er zum Beispiel eher empathisch ist oder in kürzeren Sätzen spricht. Wir versuchen also, die Persönlichkeit des Bürgermeisters in das digitale System zu übertragen.
Martin Žabčík 2.0 gibt es gleich zweimal. Außer im Infozentrum steht noch im Vestibül des Bürgermeisteramtes ein solcher Videobildschirm. Die Bedienung soll so einfach sein, dass selbst Menschen ohne Computerkenntnisse keine Angst haben müssen. So sagt Žabčík.
Wir werden ihn nicht nur hier auf dem Gemeindeamt vorstellen, sondern auch beim Treffen der Senioren. Dort werden wir erläutern, wie er funktioniert. Ich denke, dass sich die Senioren nicht fürchten müssen und er ihnen so näher kommen wird.
Die neue Technologie bekommt Ratiborš fast kostenlos bereitgestellt, da es sich um ein Pilotprojekt handelt. Laut Gasta führt seine Firma mittlerweile aber Gespräche mit rund 1 Dutzend weiterer Gemeinden in Tschechien über die Einführung eines digitalen Bürgermeisters. Denn für solche Digitalisierungsprojekte bietet der Staat finanzielle Hilfen an. In Deutschland ist übrigens der erste KI-Rathauschef keine 3 Monate früher präsentiert worden, und zwar im hessischen Ort Büttelborn. Und bereits im Dezember vergangenen Jahres war mit Amstetten auch die erste Stadt in Österreich dabei.
Soweit unser Ausblick auf die Stadtverwaltung der Zukunft. Jetzt gehen wir zurück in eine Zeit, als es noch keine digitalen Bürgermeister oder Firmenchefs gab. Das Schuhimperium von Tomáš Baťa umspannte einst die ganze Welt. Der Tscheche war aber nicht nur ein findiger Unternehmer. Er kümmerte sich auch um seine Mitarbeiter, etwa indem er Häuser für sie bauen ließ. Anlässlich des 150. Geburtsjubiläums Baťas kann nun ein solches Wohngebäude in Otrokovice besichtigt werden. Ferdinand Hauser weiß mehr.
Der Besuch in dem Baťa-Haus gleicht ein wenig einer Zeitreise in die 1930er Jahre. Michal Kobylík begleitet hier derzeit Rundgänge für die Öffentlichkeit.
Tím původním cílem bylo zařídit tady takový vzorový.
Wir wollen, dass die Menschen eine Vorstellung davon bekommen, wie man in den 1930er Jahren in einem der Batya-Häuser gewohnt hat. Denn in dieser Zeit entstand die Siedlung Batyov als Teil von Otrokovice.
Die Siedlung besteht vor allem aus Doppelhäusern, die der Schuhunternehmer Tomáš Batya einst für seine Mitarbeiter bauen ließ. Heute sind die meisten der Immobilien in Privatbesitz, eines der Gebäude gehört aber der Stadt. Vor kurzem zogen dort die letzten Mieter aus und das Haus stand damit leer. Und eben diese Gelegenheit nutzt die Stadt nun und bietet Führungen an. Den Anlass bietet ein rundes Jubiläum, denn am 3. April wurde der 150. Geburtstag von Tomáš Batya begangen. Anders als im benachbarten Zlín steht die Siedlung in Otrokovice heute nicht unter Denkmalschutz. Viele der Häuser wurden deshalb mittlerweile umgebaut. Und auch in dem Gemäuer, das man derzeit besichtigen kann, gibt es Fenster aus Plastik und eine moderne Heizungsanlage. Im ersten Stock macht Michal Kobilík aber auf ein interessantes Detail aufmerksam. Es handelt sich um das knarzende Parkett. Der Boden sei noch historisch, denn 1997 habe es zwar ein Hochwasser gegeben, das zweite Stockwerk sei davon aber nicht betroffen gewesen, so der Touristenführer. In dem Haus wurde nun keinesfalls ein Museum oder eine umfassende Ausstellung eingerichtet. Der Rundgang zeigt aber, wie Batyas Mitarbeiter gewohnt haben könnten. Man durchschreitet das Kinderzimmer, das Schlafzimmer und die Küche mit Kredenz und Spültisch.
Vor allem sind wir auf das Wohnzimmer stolz. Dort steht etwa ein historisches Grammophon und ein großer Tisch aus Nussbaumholz, der die Zeit gut widerspiegelt.
Die Führungen werden allerdings nur vorübergehend angeboten. Wie es danach weitergehen soll, schildert Bürgermeisterin Hanna Večerková.
A Punktlobe soll das Objekt zu einem Coworking-Zentrum umgebaut werden. Oben wird es Büros und Räumlichkeiten für Unternehmer geben. Und unten ein Café, das von den Nutzern des Coworking-Spaces von der Öffentlichkeit besucht werden kann.
Ale může sloužit i široké veřejnosti.
Die Doppelhaushälfte in Otrokovice kann bis Oktober immer dienstags, donnerstags und samstags von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Sonntag ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Nathalie Frank ist Comicautorin und Kulturreporterin für das Arte-Journal. Sie wurde in Frankreich geboren, heute lebt sie in Berlin. Zuletzt arbeitete sie an einer Publikation, die sich mit der visuellen Seite von Antisemitismus beschäftigt. Die Grundlage dafür bildet das Arthur Langermann Archiv, eine Sammlung von 11.000 antisemitischen Darstellungen. Den September vergangenen Jahres verbrachte Nathalie Frank mit einem Stipendium in Prag. Ferdinand Hauser hatte sie damals ins Studio von Radio Prag International eingeladen und Sie hören eine Wiederholung dieses Gesprächs vom September 2025.
Schauplatz.
Frau Frank, Sie verbringen derzeit einen Monat in Prag im Rahmen einer Residenz des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren. Sie kennen Prag aber eigentlich ganz gut. Wie ist denn Ihre Beziehung zu der Stadt?
Ich bin jetzt für einen Monat in Prag, aber ich kenne schon Prag ziemlich gut, weil ich habe hier insgesamt 5 Jahre gewohnt, in Stücken. Ich war 2004 hier ein Jahr für ein Erasmus-Studium und dann war ich noch 4 Jahren und ich habe hier gearbeitet in Theater Minor und dann in Prag Quadriennal als Kulturmanagerin. Ich habe Marketing und Pressearbeit im Kulturbereich gemacht und ein kleines bisschen habe ich auch für Český rozhlas was geschrieben, auf Französisch damals.
Sie leben heute in Berlin und sind Journalistin und aber auch Comiczeichnerin und Sie fertigen dokumentarische Comics an. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht sowas aus und welche Themen verarbeiten Sie da?
Also ich habe Politik studiert und dann fällt es mir am natürlichsten, also Comic ist schon meine Ausdrucksform, die ich gerne mag. Und mit dieser Form kann ich am besten Sachen erzählen, wenn mich ein Thema interessiert. Und da ich aus Politikwissenschaft studiert, ist es naheliegend, dass ich politische Themen gerne als Comic erarbeite. Dokumentarische Comic ist jetzt ein Begriff, der immer öfter verwendet wird. Manchmal spricht man auch über Comicjournalismus, aber ich finde, dokumentarische Comic treffen das, was ich mache, weil es ist jetzt keine tagesaktuelle Comicarbeit, sondern sagen wir Comics, die wie dokumentarische Filme oder dokumentarische Theater auf Basis von non-fiktionalen Dokumenten etwas erzählen wollen.
Das Thema, an dem Sie hier in Prag arbeiten, ist Ihr neues Projekt Menschen wie alle anderen. Worum geht es denn dabei? Können Sie das kurz erläutern?
Ja, das Comic, an dem ich jetzt arbeite, ist ein Auftrag, was ich vor 2 Jahren begonnen habe für das Zentrum für Antisemitismusforschung in der Technischen Universität Berlin. Dieses Zentrum hat vor ein paar Jahren eine Sammlung bekommen von 11.000 sogenannte Antisemitika, das heißt antisemitische Bilder und Objekte, die der Sammler Arthur Langermann seit der 60er Jahre schon sammelt und immer noch sammelt. Und Arthur Langermann hat seine Sammlung gespendet an dieses Institut. Und es ist ein Forschungsinstitut innerhalb des Zentrums entstanden, ALAVA. Und sie haben als Auftrag, mit dieses einzigartiges Material, sagen wir so, zu arbeiten, zu forschen, aber auch zu vermitteln. Und eine Idee, die sie hatten, war ein Comic, weil antisemitische Bilder sind ja Bilder. Es ist wirklich eine Bilderwelt, der ein bisschen eine Nische ist in der Antisemitismusforschung. Es gibt sehr, sehr viele Forschung über Antisemitismus, aber relativ wenig über antisemitische Bilder, die aber sehr, sehr wichtig sind und auch sehr prägend und sehr wirksam in der ganzen antisemitische Weltvorstellung. Daher ist es, finde ich, eine sehr interessante Feld, keine leichte Feld, aber ein interessanter Feld. Und ich habe als Auftrag bekommen, sehr frei damit umzugehen und überlegen, wie könnte ich einen Comic machen, der auf diese Sammlung basiert. Und ab da hatte ich eine relativ große Freiheit, um mich was einfallen zu lassen.
Diese Sammlung von Arthur Langermann ist unfassbar groß. Ich habe gelesen, es gibt irgendwie 11.000 Antisemitika, 11.000 Bilder darin.
Also es sind sehr, sehr viele Postkarten. Deswegen nimmt das auch nicht so viel Platz. Aber es gibt auch Objekte, Posters, Malerei ein bisschen, auch Presse, sehr viele Presse. Und es gibt natürlich auch Wiederholungen, weil manche Motive hat man öfter gedrückt. Und was ist interessant, es gibt viele Wiederholungen auch von einem Bild zum Beispiel in verschiedenen Ländern.
Wie hat denn Arthur Langermann diese Bilder gesammelt? Wie hat er die bekommen?
Also laut seiner Erzählung, ich war natürlich nicht da, aber er hat angefangen in der 60er Jahre bei antiquarischen Verkäufer zu suchen. Und manchmal waren diese Bilder mehr oder weniger versteckt. Oder manchmal, wenn Menschen Judaikas verkaufen haben, hat dann Herr Langermann ein bisschen gefragt, haben Sie vielleicht auch gemeine Bilder? Und manchmal hatten sie ja auch irgendwo unter dem Regal auch diese Antisemitika. Und natürlich mit dem Internet ist es viel leichter geworden, weil man findet Leute, die das auf Internet verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie, da müsste man Herr Langermann direkt fragen.
Sie haben bereits gesagt, Sie haben diesen Auftrag vor 2 Jahren bekommen. Also Ihre Arbeit ist recht intensiv, sicherlich was diese Sammlung angeht und diese Beschäftigung mit diesen Bildern. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie der Comic dann am Ende aussieht, den Sie schaffen, der sich mit diesen Bildern beschäftigt? Wie soll die Story aussehen?
Ich habe mich entschieden, das als eine Ich-Erzählung zu machen, wo mein alter Ego forscht quasi diese Bilderwelt mit verschiedenen Fragen. Und es gibt 7 Kapitel, die entsprechen wie 7 Tagen der Woche. Und jeden Tag ist eine Frage, die einen Aspekt dieses Thema erläutert. Und was ich gleich im Prolog erzähle oder was relativ schnell mir wichtig war, war ein Begriff für diese Bilder zu erfinden, weil ich wollte nicht von Juden in Anführungsstrichen sprechen oder auch Karikaturen von Juden. Ich weiß, das ist umstritten, das ist die übliche Art, ich zu sagen, das sind Karikaturen. Aber wenn man wortwörtlich guckt, was eine Karikatur ist eine humorvolle Art, etwas darzustellen. Und mein Anliegen ist zu zeigen, dass diese Bilder mit Juden und Jüdinnen nichts zu tun haben. Das ist eine fiktionale Idee von, was eine Jude oder Jüdin ist, die uns mehr erzählt über die Person, die diese Bilder schafft, als über echte Juden und Jüdinnen. Sehr oft wurden diese Bilder erschafft von Menschen, die nie eine jüdische Person gesehen haben. Deswegen war mir wichtig, das Wort jüdisch oder Juden oder Jüdinnen nicht dafür zu nutzen. Und ich habe mich entschieden, dass ich diese Bilder J. nenne, also ein großes J. Und das ermöglicht mich immer wieder daran zu erinnern durch dieses Wort, dass diese J eine eigene Weltvorstellung sind und die wirklich zu entkoppelt von Jüdinnen und Juden, was auch immer das ist, weil jüdische Welt ist natürlich alles anderes als homogen. Vielleicht um ein paar Beispiele zu nennen, dann heißt eine Kapitel, wer sind J und wer sind Juden und Jüdinnen? Und dann erzähle ich ein bisschen, was sind das für Menschen, die da dargestellt sind, die mehr oder weniger alle gleich aussehen, alle männliche Figuren mit großen Nasen. Also das kennen wir alle ein bisschen, diese Bildsprache. Und wer sind Juden und Jüdinnen? Und da ich wollte klar machen, dass es gibt keine eine klare Definition, aber trotzdem ein paar Schlüssel geben für jemanden, der gar nicht das jüdische Welt kennt. Ein anderes Kapitel heißt, wie sind Juden und Jüdinnen zu J geworden? Und da wollte ich ein bisschen die Geschichte dieser Bildsprache erzählen, weil die hat eine lange Tradition, die führt zurück zum Mittelalter, wenn nicht noch früher. Und ich fand es wichtig, dass man versteht, wo diese Bilder herkommen, die dann in verschiedene Orte und Zeiten, und natürlich die Bilder, die wir am meisten kennen, sind die von Nazi-Regime, aber die waren schon angelehnt an Bilder, die viel, viel früher entstanden sind. Und um ein bisschen die Comicsprache zu nutzen, ich wollte jetzt keine illustrierte Referat machen, weil es ist ein Comic. Und zum Beispiel diese historische Kapitel, da läuft meine Figur quasi in ein Museum der Geschichte der J und sieht dann chronologisch sortiert Bilder von J und kriegt von der Kuratorin erzählt, okay, wann ist zum Beispiel das Klischee mit Geld entstanden, in welchem Kontext, historischen Kontext sind solche Klischees entstanden, die immer noch sehr wirksam sind.
Mhm. Sie haben bereits gesagt, man kennt diese Bilder irgendwie, Männer mit langen Nasen und Geld und keine Ahnung. Wurden denn auch Frauen dargestellt und wenn nicht, warum nicht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ja, es gibt Frauen auch in der Sammlung, aber sehr, sehr wenig. Ich habe jetzt nirgendwo eine klare Erklärung. Ich finde, es ist naheliegend, nur zu denken, dass die Frauen einfach weniger präsent in der Öffentlichkeit sind und da diese J-Figur als so diese Supermacht sehr oft dargestellt ist, sind natürlich Frauen davon schon mal ausgeschlossen.
Sie haben auch schon erwähnt, dass es auch Postkarten gibt mit antisemitischen Motiven. Wurden die auch verschickt? Sind sie da im Archiv irgendwie auf Botschaften gestoßen?
Ja, also viele Postkarten, die in der Sammlung sind, sind verschriftet. Und das war für mich die Neuheit. Also ich habe vorher gesagt, man kennt diese Bilder, weil aus Geschichtsbüchern, dass man diese Nazi-Plakate vielleicht schon mal gesehen hat, als historisches Beispiel. Aber was ich nicht kannte, waren diese Postkarten. Es gibt zum Beispiel eine große Tradition, wir sind ja hier in Tschechien, ich glaube, die nennen das Bade-Antisemitismus, von antisemitische Postkarte, zum Beispiel aus Karlsbad oder Marienbad, wo wir sehen in diese Bettstätten J dargestellt, so wirklich eklige Figuren, die da in diese Badestätte Zeit verbringen. Und auf die Rückseite steht zum Beispiel Grüße aus Karlsbad. Also manchmal war so ein Hinweis wie, es gibt hier solche Menschen oder so, aber oft gar nicht, was sehr viel uns sagt über die Banalität dieser Bildsprache.
Wie ist das für Sie? Sie müssen diese Bilder ja teilweise auch reproduzieren und irgendwie diese Bilder in Ihrem Comic wiedergeben. Wie gehen Sie dabei vor?
Ich habe relativ früh entschieden, dass ich werde nicht diese Bilder einfach scannen und wieder, also reproduzieren im Sinne von nur zeigen, wie sie sind. Ich reproduziere sie trotzdem, aber ich zeichne sie nach. Und das hat verschiedene Gründe. Eine ist die eine kohärente Bildsprache für den Comic und ein Lesefluss, der dadurch ein bisschen einfacher ist. Aber es geht auch darum, die zu kontextualisieren und deren originelle Kraft zu entkraften.
Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie sich auch mit 6 verschiedenen Zeichnern beschäftigen, die diese Bilder angefertigt haben. Mhm. Darunter ist auch ein Tschechoslowake, Karel Rehling. Mhm. Wer war er denn? Also wie ist er zum Zeichnen dieser Bilder gekommen und was wissen wir überhaupt über ihn heute?
Also Karel Rehling war ein tschechischer Zeichner, der hat sehr viele antisemitische Zeichnungen gemacht. Er war offensichtlich ideologisch sehr fanatisch unterwegs, was nicht der Fall ist für alle Zeichnerinnen. Ne? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal denkt man, okay, das war ein normales Motiv, was man gezeichnet hat, um sein Geld zu verdienen in Zeitungen. Also es gibt verschiedene Art und Weise, aber der war ganz klar antisemitisch aktiv, auch politisch aktiv. Und so viel wissen wir nicht über sein Leben. Und das ist interessant, über viele von diesen Zeichnerinnen wissen wir sehr wenig. Also er war hier, er hat Kunst studiert und hat gezeichnet. Soweit ich weiß, wurde eine seiner Ausstellungen verboten in Masaryk-Zeit. Und dann hat er in der 30er mehr Erfolg gehabt. Er hat sogar mit Goebbels zusammengearbeitet. Und er hat Selbstmord begangen im 1945. Also das sagt auch ein bisschen was über seine politische Einstellung.
Frau Frank, abschließend würde ich Sie gerne noch fragen, wann denn Ihr Comic erscheinen wird?
Mein Comic soll nächstes Jahr erscheinen. Ich kann noch keinen Monat nennen, aber ich arbeite hart dran, dass es 2026 erscheint.
Alles klar. Dann ganz vielen Dank und viel Erfolg noch in Prag.
Dankeschön.
Das war der Dienstag bei Radio Prag International. Schalten Sie auch am Mittwoch wieder ein, denn dann erwartet Sie die letzte Folge unserer Serie zu den schönsten historischen Bibliotheken in Tschechien. Bis dahin können Sie schon mal überlegen, wohin dann die Reise führt. Ich bin Daniela Honigmann, ich verabschiede mich für heute, bis morgen und naslyšenou.